Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Das ist die erste Folge, wo wir über das Thema SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, zu Deutsch Dünndarmfehlbesiedlung, sprechen werden. Und das ist der Beginn einer Serie von unterschiedlichen Podcast-Folgen rund um die SIBO-Welt. Wir werden die Themen besprechen, warum entsteht SIBO, was ist SIBO, wie diagnostiziert man das Ganze, wie therapiert man es, was hat die Ernährung damit zu tun und auch solche Themen wie postinfektiöses Reizdarmsyndrom oder vegetatives Nervensystem werden auf jeden Fall in den Podcast-Folgen nach und nach behandelt. Und ich spreche die ganze Zeit in der Wir-Form, denn ich konnte Lauren Steinman für die Folgen gewinnen. Sie selbst ist Heilpraktikerin und Naturopathic Doctor. Sie hat in den USA also Medizin studiert, unter anderem unter Dr. Alison Siebecker, eine der führenden Ärztinnen in der SIBO-Welt. Und da freue ich mich über diesen Austausch, den wir in diesen Podcast-Folgen zusammen für euch gemacht haben. Ja, Lauren, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und auch in der Zukunft, weil wir werden jetzt einige Podcasts zusammen aufnehmen, worüber ich mich sehr, sehr freue, dass wir da zusammengefunden haben, über das Thema SIBO zu sprechen. Ich habe dich ja eingangs schon mal kurz vorgestellt, aber stell dich doch nochmal mit deinen eigenen Worten vor, dass die Zuhörer einfach dich etwas besser kennenlernen können, für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten.
Sehr gerne und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Lauren Steinman. Ich bin Heilpraktikerin und Naturopathic Doctor. Ich bin Amerikanerin, bin aber hier in Deutschland aufgewachsen, zweisprachig, und bin dann nach der Gymnasialzeit in die USA quasi ausgewandert in meine eigentliche Heimat und durfte dort 8 Jahre lang studieren. Erstmal mein Bachelorstudium in Pre-Medicine und Biologie und danach an der National University of Natural Medicine in Portland, Oregon. Eins der einzigen 2 Studiengänge in den USA, wo man wirklich Vollzeit 4 Jahre lang naturheilkundliche Medizin studiert und so gemischt quasi die Schulmedizin mit naturheilkundlichen Themen zusammen vereint. Da gibt's auch eine tolle kleine Uniklinik, wo man auch an Patienten quasi üben durfte. Und da habe ich auch mit ganz vielen tollen SIBO-Koryphäen zusammengearbeitet. Zuerst als Patient, selber als Patient, SIBO-Patient, und danach als Mentee, als Student. Und so hat alles quasi seinen Lauf genommen. Dann bin ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt und habe hier meine kleine Praxis in Itzstein, wo ich sehr viel SIBO behandle, aber auch fast alles andere auch.
Ja, mega cool. Ja, auf deinen Studiengang hatten wir schon mal eingangs besprochen gehabt, bin ich echt ein bisschen neidisch, dass es sowas in Deutschland nicht gibt, dass man dann sich wirklich schon von seinem Studium her wirklich auf diese Naturheilkunde nochmal spezialisieren kann und das nicht nebenher oder danach machen muss. Mhm, richtig, absolut. Richtig cool. Und wenn ich richtig erinnere, du hast auch tatsächlich mal eine Lebensmittelvergiftung gehabt und das war für dich eventuell der Startschuss deiner eigenen SIBO-Karriere, oder?
Ja, das fragte ich mich schon lange. Mit, glaube ich, 7 oder 8 waren es die Chicken Nuggets von McDonald's und es war richtig heftig. Ich war da tagelang im Bett und danach war es immer mal wieder nicht so toll mit der Verdauung, aber nicht so schlimm, bis es wirklich mit der Uni-Zeit nach einer kurzen veganen Ernährung und viel Stress richtig losginge mit einer IMO. Die wurde dann aber richtig gut und recht schnell therapiert, tatsächlich mit den Antibiotika. Und danach bin ich jetzt symptomfrei seit 10 Jahren oder so.
Richtig gut. Jetzt haben wir die Wörter tatsächlich schon mal fallen gelassen. SIBO, IMO. In der heutigen Folge wollen wir uns ja erstmal so ganz grober Überblick über die Dünndarmfehlbesiedlung beziehungsweise die SIBO schaffen. Für all diejenigen, die vielleicht schon mal was davon gehört haben, die vielleicht gehört haben, es kann irgendwas mit Reizdarmbeschwerden zu tun haben, magst du da vielleicht einfach mal was dazu sagen, warum ist das Thema interessant? Warum ist es noch nicht seit 20 Jahren interessant? Und was hat es eventuell mit Reizdarm auch so ein bisschen zu tun?
Ja, super gerne. Ich habe nämlich gestern ein bisschen drüber nachgedacht, wie lange ist es schon wirklich ein Thema? Und vor 10 Jahren war es, glaube ich, wirklich noch sehr am Kommen, aber es ist schon studienmäßig schon länger ein Thema, das schon länger bekannt ist, aber wirklich mit den Atemtests, die jetzt einfach viel, viel weiter verbreitet worden sind und mit der sehr großen Interesse an der Diagnose Reizdarm, die ja so wahnsinnig weit verbreitet ist, hat SIBO jetzt einfach einen sehr, sehr großen Interessewert. Und ich glaube, das hat auch einfach viel damit zu tun, dass es so eine systemische Erkrankung ist, wie der Reizdarm eigentlich auch. Und wir wissen ja jetzt, dass ca. 60-70% aller Reizdarmbetroffenen tatsächlich unter anderem auch an einer SIBO leiden als mögliche Hauptursache der Reizdarmsymptome. Aber wir sehen da so systemische Symptome und so viele Zusammenhänge mit der Schilddrüse, mit dem Nervensystem, dass es einfach wahnsinnig komplex und auch spannend ist, aber keine einfache One-Two-Three-Lösung. Und deshalb ist es, glaube ich, für so viele ein ständiges Puzzle, das einen einfach sehr fasziniert.
Genau, also im Prinzip als Überblick, SIBO, der Begriff für denjenigen, der wirklich noch nie was damit zu tun hatte, steht für Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Das heißt, wir haben im Dünndarm, das heißt diesen mittleren Abschnitt in unserem Verdauungstrakt Bakterien sitzen, in einer Anzahl, die normalerweise nicht dort vorkommt. Und aber auch die Arten der Bakterien, die dort vorkommen, die sind relativ monogam. Also das heißt, wenn man normalerweise eine Vielfalt hat, die wir auch im Dünndarm haben, dann erleben wir in der Dünndarmfehlbesiedlung, dass sich ein, zwei Gruppen eventuell sehr, sehr stark vermehrt haben und quasi die anderen auch verdrängt haben. Und das kann dann wiederum zu ganz typischen reizdarmähnlichen Beschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Bauchschmerzen führen. Es kann aber auch noch darüber hinausgehend andere Beschwerden verursachen, die wir vielleicht gar nicht direkt unbedingt im Darm erwarten würden. Und für mich ist das einer der Hauptgründe, warum das Thema so am Kommen ist. A, klar, es liegt die Forschung dahinter. Und B, haben wir früher mit einem anderen Zucker getestet, beziehungsweise in Deutschland tun wir das immer noch. Und das heißt, wir haben früher mit Glukose, mit Traubenzucker getestet und testen jetzt hauptsächlich mit Laktulose. Aber da werden wir nochmal gezielter drauf eingehen. Was für Symptome kennst du denn, die noch zu der Dünndarmfehlbesiedlung gehören, außer denen, die ich jetzt schon genannt habe?
Ja, ich glaube, du hast viele der wichtigsten genannt. Ich denke immer mit den Symptomen an das Phänomen der Gärung, denn das machen ja die Bakterien. Sie gären bestimmte Zuckerarten und Ballaststoffe und produzieren da in dem Zuge der Gärung wahnsinnig viele Gase, aber auch Stoffwechselprodukte wie Ammoniak und andere neurotoxische Substanzen, quasi Endotoxine genannt. Und das kann andere Symptome wie Kopfschmerzen, wie Gliederschmerzen, wie Müdigkeit und Brain Fog auslösen. Aber die wirklich Haupt-SIBO-Symptome, die du genannt hast, der Blähbauchdurchfall, Verstopfung, Schmerzen nach dem Essen, die recht schnell nach dem Essen auftreten, Aufstoßen, Übelkeit, das sind sehr, sehr typische SIBO-Symptome, die wirklich viel mit diesem Gärungsphänomen zu tun haben.
Genau, und du hast ein ganz spannendes Symptom noch genannt, Brain Fog, also Gehirnnebel übersetzt. Menschen, die Konzentrationsschwierigkeiten haben, teilweise einfach das Gefühl haben, schlecht denken zu können. Das war für mich früher, wo ich noch nichts von der Dünndarmfehlbesiedlung wusste, wirklich der Punkt, wenn mir sowas der Patient erzählt hat, jedes Mal, wenn er irgendwas gegessen hat, dass er dann sozusagen das Gefühl hat, benebelt zu sein. Da muss ich ehrlicherweise gestehen, habe ich früher gedacht, okay, das nennt man wohl ein psychosomatisches Symptom, weil ich keine Vorstellung hatte, wie das organisch vorhanden ablaufen sollte. Und ja, das wissen wir aber mittlerweile, dass durch das, was eben die Bakterien, was du schon gesagt hast, produziert wird, dass dadurch eben auch unsere Denkleistung eingeschränkt werden kann. Und wir wissen auch, wenn die Dünndarmfehlbesiedlung behandelt ist, dass sozusagen die Denkleistung quasi wieder zurückgekommen ist.
Ja, genau. Das ist super spannend, wie das Gehirn mit dem Darm vernetzt ist und auch wie andere Sachen, und davon sprechen wir bestimmt ein anderes Mal, aber auch wie kann die da andere Hefepilze in diesem Fall auch zu diesem Brain Fog führen können. Denn alles, was diese toxischen Substanzen verursacht und produziert, kann unsere Denkleistung einschränken. Aber auch, was ich dann auch immer früher vor dem ganzen Wissen von der Dysbiose auch immer gedacht hatte, war, dass die große Blutzucker Veränderungen nach den Mahlzeiten, zum Beispiel, wenn es zu einer Hypoglyzämie gekommen wäre nach der Mahlzeit, zu einem Blutzucker-Crash, dass das auch zu einer starken Müdigkeit und Brain Fog führen kann. Und natürlich gibt es auch Nahrungsmittelintoleranzen und andere Gründe, weshalb Lebensmittel dieses Brain Fog auslösen können. Aber es ist sehr, sehr spannend, dass diese Mikroorganismen, die wirklich ein großer Teil unseres insgesamten Stoffwechsels darstellen, sehr große Folgen haben können.
Genau, also das ja auch Thema Histamin erlebe ich ganz, ganz häufig, dass das quasi auch unser Denkvermögen einschränken kann.
Genau, wollte ich auch sagen.
Genau, und wir haben statistisch gesehen, 11% der Bevölkerung hat einen Reizdarm. Das ist tatsächlich auch weltweit, also unabhängig, sage ich mal, in welchem Land wir leben, wissen wir, dass jeder Zehnte mindestens quasi an reizdarmähnlichen Symptomen leidet. Und was weißt du von den Zahlen, die jetzt im Moment, wo man davon ausgeht, wie viele von diesen Reizdarmpatienten quasi eigentlich eine Dünndarmfehlbesiedlung haben und das die Erklärung ist für diese Beschwerden?
Ja, also ich glaube, die konservative Zahl, auf die sich die meisten einigen können, ist um die 60% der Reizdarmbetroffenen. Dass, wenn man sie mit einem Atemtest, mit einem Laktulose- oder auch Glukoseatemtest testet, dass sie tatsächlich eine SIBO haben. Und wenn man diese dann therapiert, werden auch ihre Reizdarmsymptome viel besser. Und Reizdarm wird ja nach den Rome-Kriterien diagnostiziert. Das sind mehrere Kriterien, die wirklich Reizdarm als Diagnose, als Ausschlussdiagnose festhalten. Und wenn diese Symptome nach den Rome-Diagnostikkriterien verbessert werden, nach der SIBO-Therapie, kann man diesen Zusammenhang einfach sehr, sehr gut in den Studien darstellen, dass es wirklich ein großer Auslöser war, mindestens für diese Patienten. Natürlich, die anderen 40% können möglicherweise eine Candida-Fehlbesiedlung haben oder am Nervensystem etwas oder eine Lebensmittelintoleranz. Das wird natürlich nicht immer diagnostisch ins feinste und kleinste Detail bei jedem einzigen Patienten rausgefunden. Aber ich glaube, dass die Zahlen schon sehr, sehr vielversprechend sind, dass bei einer Reizdarmdiagnose tatsächlich eine behandelbare Erkrankung hinter der Diagnose liegt.
Genau, zu diesen Rum-Kriterien, die stehen ja auch so ein bisschen in der Kritik. Die deutsche Leitlinie hat sich tatsächlich auch ein Stück weit von denen gelöst, weil gerade auch dieses Thema Blähungen, Blähbauch in den Rum-Kriterien wenig vertreten ist. Das haben sie gesagt, okay, das ist tatsächlich aber auch etwas, was zu den unseren Reizdarmpatienten gehört, dass die eben Blähbauch und Blähungen haben.
Genau.
Ich muss ehrlich sagen, wo ich die deutsche Leitlinie da gelesen habe zum Reizdarmsyndrom, war ich sehr begeistert, wie offen die tatsächlich über viele, viele Themen da auch berichtet haben.
Ja, ich glaube, es ist viel besser als in den USA. Hier haben die Kriterien, glaube ich, viel besser einfach an die jetzige Situation angepasst.
Wenn du einen Menschen mit Verdauungsbeschwerden vor dir sitzen hast, gibt es etwas, wo du sagst, das lässt mich an die Dünndarmfehlbesiedlung denken?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil jetzt habe ich fast nur Patienten, die wirklich mit einer bestehenden Diagnose von SIBO zu mir kommen oder die einfach selber den starken Verdacht haben. Und das bestätigt sich dann fast immer, wenn sie noch nicht mal mit einem Atemtest zu mir kommen. Aber vor einem Jahr hatte ich überwiegend Amerikaner in meiner Praxis, die hier mit dem US-Militär in Wiesbaden sind. Und viele davon kamen einfach mit reizdarmähnlichen Beschwerden ohne Diagnose, einfach mit Bauchschmerzen oder Durchfall zu mir. Und da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel neue SIBO-Fälle quasi diagnostizieren dürfen. Und da war es für mich ganz, ganz oft die Patienten, die sich sehr bemühen, gesund zu essen. Manchmal sind sie sogar vegetarisch oder vegan geworden und essen wahnsinnig viel Gemüse, wahnsinnig viele Ballaststoffe. Und es geht ihnen mit dieser Ernährungsweise einfach schlecht. Und sie fragen sich, warum. Ich versuche mich so, so toll zu ernähren. Warum geht es mir denn so schlecht? Warum ist mein Bauch dauer aufgebläht wie im 7. Monat der Schwangerschaft? Warum habe ich so viele Blähungen? Und die anderen können McDonald's essen und denen geht's super, obwohl ich mich so bemühe, Ballaststoffe zu essen. Also das ist für mich immer eine große Red Flag. Das heißt für mich immer, okay, da müssen wir mal schauen, was da los ist. Und auch Patienten, die früher eine ganz tolle Verdauung hatten und dann nach einer Lebensmittelvergiftung oder nach mehreren Runden Antibiotika einfach jetzt komplett andere Situationen im Darm haben, die nicht mehr gut ist. Das ist auch immer ein großes Zeichen für mich in der Praxis, nach SIBO zu schauen.
Ja, das ist ein guter Punkt, denke ich. Wenn sich wirklich etwas mit einer Antibiotikatherapie, Lebensmittelvergiftung verändert, das ist tatsächlich ein Aspekt, wo wir da stark dran denken können. Was tatsächlich schwierig ist, würde ich sagen, anhand der Symptome wie Durchfall, Verstopfung, Blähbauch, Dadurch, dass es natürlich so häufig vorkommt, finden wir natürlich auch häufig Dünndarmfehlbesiedlung, aber es gibt auch noch viele Symptome, die mit der Symptomatik überlappen. Und da ist es schwierig, das rauszukriegen. Aber was ich auch sehe, ist tatsächlich dieser Zusammenhang gesund ernähren und vor allem auch, wann treten die Beschwerden nach dem Essen auf.
Ja,
also wenn
absolut.
jemand quasi den ganzen Tag über beschwerdefrei essen geht, gegen Abend, erlebe ich das für mich, dass es eher etwas anderes ist, wie diejenigen, die innerhalb von 2 Stunden nach dem Essen quasi ihre Beschwerden haben.
Ja, ich sehe ganz oft, dass Patienten, die dann den Tag über mehrere und mehr Ballaststoffe essen, dass sich dieser Blähbauch und auch, dass diese Gärung sich einfach häuft, dass es sich stapelt und dass ganz, ganz typisch dieser abendliche Blähbauch nach dem Abendessen wirklich der extremste des Tages ist, aber dass es auch nach dem Frühstück schon anfängt. Der Bauch ist nicht mehr flach. Die Blähungen kommen manchmal raus, manchmal auch nicht, aber dass sich das wirklich dieses extreme aufgeblähte Gefühl am Ende des Tages zeigt, das ist ganz, ganz typisch in meiner Praxis.
Genau, und das, was ich auch noch relativ typisch finde, ist, dass jemand einen Blähbauch hat. Das heißt, dass der Bauch aussieht wie schwanger und die Luft aber nicht richtig abgeht. Ich habe Patienten, die haben einen kugelrunden Bauch und quasi keinen einzigen Pups, der abgeht. Und das kann man sich so vorstellen, dass der Dünndarm ist ja quasi das Kernstück oder, sage ich mal, genau in der Mitte unseres Verdauungstraktes selber 4 bis 6 Meter lang. Und wenn da Gas produziert wird, dann ist sozusagen der Weg nach oben und nach unten relativ lang.
Genau.
Die meisten Gase, die wir tatsächlich produzieren, die gehen gar nicht sozusagen als Luft über Aufstoßen oder Blähungen ab, sondern die nehmen wir in unseren Blutkreislauf auf und atmen diesen ab. Und das funktioniert aber nur, wenn jetzt nicht Massen an Luft entsteht. Und das ist genau das Problem, weswegen sich dann in der Mitte unseres Verdauungstraktes dann die Luft sammelt.
Genau, ja, das finde ich so eine interessante, einfach ein Fakt, dass viele Menschen, glaube ich, überhaupt nicht wissen, dass der Dünndarm erstmal so lang ist, wie ein Tennisspielplatz, wenn man den komplett ausrollt und dass so viel von diesen Gasen wieder aufgenommen werden. Und deshalb auch Heilpflanzen wie Pfefferminze zum Beispiel wirklich in erster Linie mit Blähungen helfen, weil sie diese Wiederaufnahme der Gase beschleunigen in die Blutbahn.
Ja, Pfefferminz. Ich weiß nicht, wie erfolgreich du damit bist. Ich habe da so gemischte Gefühle. Die Studienlage echt zu Pfefferminz ist sensationell gut. Aber tatsächlich bei meinen SIBO-Patienten manchmal eine Erleichterung und manchmal tatsächlich so, dass es auf jeden Fall nicht ausreicht, ja.
Ja, ich setze es ehrlich gesagt nicht so oft ein. Manchmal erst wirklich länger in die Therapie rein, wenn wir keine anderen Lösungen oder keine ausreichende Linderung gefunden haben. Ich mag auch manche der Präparate aus den Apotheken mit den Zusatzstoffen nicht so sehr, aber es hilft manchmal bei den Patienten mit sehr starker viszeraler Hypersensibilisierung mit einer sehr, sehr starken Schmerzempfindlichkeit im Darm, schon oft, insbesondere bei meiner Erfahrung, Unterleibsschmerzen, wo sich die Gase oft so fast im Dickdarm oder im Übergang vom Dünndarm in den Dickdarm ansammeln. Da kann es manchmal richtig tolle Linderung bringen.
Also wir wissen jetzt schon mal ganz grob, was SIBO bedeutet. Wir haben Bakterien im Dünndarm, die da nicht hingehören. Ganz wichtig, es sind keine Krankheitserreger in dem Sinne wie Salmonellen oder ein Norovirus, sondern es sind Bakterien, die in unseren Darm gehören, aber halt eben nicht an der Stelle und in der Menge. Wir haben schon mal eine grobe Vorstellung, was für Symptome das Ganze hervorrufen kann. Vielleicht, dass wir da schon mal so ein bisschen einen Ausblick geben. Du hast das Wort IMO in den Mund genommen. Da werde ich dir einfach mal den Ball zuspielen, dass du erklären kannst, wofür IMO steht. Ich finde das Wort furchtbar zum Aussprechen.
Ja.
Und dann vielleicht so ganz grob, wie man die Symptome zu den einzelnen Untergruppen der SIBO ein bisschen einordnen kann.
Ja, super gerne. Also IMO ist ja jetzt ein neuer Begriff, der früher eine einfache Methan-SIBO genannt worden ist. Wir haben früher, wenn wir Methan im Atemtest gesehen haben, einfach gesagt, das ist eine Methan-SIBO, hat darauf angekommen, wo die Methangase waren, in welchem Abschnitt des Atemtests. Aber jetzt wissen wir, dass Archaeen, das sind Mikroorganismen, die Bakterien ähneln, aber tatsächlich viel älter sind und nicht Bakterien sind, die Methangas produzieren. Die können sich im Dickdarm sowohl im Dünndarm ansiedeln und die produzieren dann dieses Methangas. Der Haupterreger von Methan im menschlichen Körper ist M. smithii, Methanobacter smithii. Und das ist ein ganz interessantes Organismus, der der auch tatsächlich evolutionäre Vorteile haben sollte, wie manche Wissenschaftler es sich vorstellen, dass in der frühen Menschheit, wenn es wirklich nicht genug zu essen gab, dass diese Verlangsamung durch Methan des Verdauungssystems dazu geführt hat, dass man mehr Ernährung aufnehmen konnte. Jetzt in dieser Zeit, wo es nicht an der Ernährung mangelt für die meisten, ist es natürlich unpraktisch, dass Methan die Verdauung verlangsamen kann. Aber das ist das Hauptsymptom von einer übermäßigen Methanproduktion, dass sich alles im Dünndarm, aber sowohl auch manchmal im Dickdarm verlangsamt und zu einem sehr trägen Darm führt. Also sieht man Verstopfung bei Methan, bei IMO, aber auch Übelkeit und ein starker Blähbauch kommt auch oft vor, da sich einfach nichts richtig bewegt im Magen. Sogar manchmal hat man da eine langsamere Entleerung bei einer starken IMO. Bei Wasserstoff, zu deiner Frage, was sieht man an Symptomen bei den verschiedenen Subtypen von SIBO? Da sieht man oft Durchfall, aber auch ein stark aufgeblähter Bauch. Der ist ganz typisch aufstoßend. Manchmal Bauchschmerzen und Krämpfe nach dem Essen, auch wegen dieser Dehnung des Dünndarms. Das kommt sehr, sehr häufig vor von den Gasen. Und dann gibt es ja die dritte Art, hast du so ein bisschen angeteasert, die Schwefelwasserstoff-SIBO. Die ist die seltenste, aber glaube ich auch eine große Dunkelziffer, die einfach nicht richtig diagnostiziert werden kann, da ein Atemtest momentan fehlt dafür. Da sieht man auch meistens Durchfall, manchmal im Wechsel mit Verstopfung, aber auch andere komische Symptome wie übelriechende, schwefelartige Gase, Mundgeruch, starker Brain Fog, aber auch Schmerzen im Körper, Gastritis. Das sind so die Hauptsymptome.
Genau, also so diese sehr spezielles Symptom finde ich, diese brennenden Schmerzen, die Schwefelwasserstoff machen kann im Bauch oder auch in den Gelenken, so diffus, wo man teilweise so erstmal denken würde, vielleicht was Rheumatologisches. Das sehe ich tatsächlich bei meinen Schwefelwasserstoffpatienten ganz gerne.
Absolut. Siehst du auch oft das mit den schwefelartigen Blähungen oder Mundgeruch oder eher selten?
Ja. Dies sehe ich, aber ich sehe sie tatsächlich auch bei Patienten ohne Schwefelwasserstoff.
Genau.
Also das ist manchmal so ein bisschen tricky. Es ist für mich dann vor allem ein Kriterium, wenn jemand hauptsächlich Schwefel, also so faulig Eier riechende Blähungen hat. Und was ich viel habe, ist aber Patienten, die es mal haben. Und das ist für mich nicht immer der Hinweis, dass jemand dann auch wirklich diese Schwefelwasserstoff-SIBO quasi vorliegen hat.
Absolut, ja, das sehe ich genauso. Und wir haben ja auch oft im Dickdarm eine Dysbiose, wenn eine SIBO vorhanden ist. Das heißt, dass im Dickdarm auch manche Bakterien sich angesiedelt haben, die jetzt nicht unbedingt in dieser Menge da sein sollen. Und die können ja auch schwefelartige Gase bei hoher Proteinzufuhr produzieren. Und das kann das schon alles ein bisschen komplizierter machen.
Genau, man muss noch dazu sagen, wir hier in Europa können das nicht testen. Die Amerikaner oder vor allem in den USA sind uns da schon ein bisschen weiter. Die haben tatsächlich mittlerweile, glaube ich, seit also anderthalb, zwei Jahren, würde ich schätzen, einen Atemtest, der das Ganze nachweisen kann. Insofern, da läuft einfach, also da werden wir in den nächsten Jahren sehr viel mehr Informationen bekommen, auch zur Anzahl, wie viele sind das jetzt wirklich prozentual in der Verteilung und de facto, ja, wie können wir es auch wirklich gut behandeln? Was für Symptome hängen noch damit zusammen? Und hoffentlich können wir das irgendwann hier auch mal in Europa quasi anbieten.
Ja, absolut.
Vielleicht noch mal ganz kurz, wie diagnostiziert man das Ganze denn jetzt? Also wir haben jetzt mal eine Vorstellung, was es ist, was es macht. Aber wie finden wir denn jetzt raus, ob derjenige auch da sozusagen Bakterien sitzen hat?
Ja, genau. Also das macht man mit einem Atemtest, hauptsächlich Lactulose. Das ist eine Art Zuckermischung, die nicht im Dünndarm aufgenommen wird. Das wird manchmal sogar als Abführmittel eingesetzt. Und es wird, da es nicht im Dünndarm aufgenommen wird, von den vorhandenen Bakterien gegärt. Die produzieren dann ihre Gase. Die Gase gehen in die Blutbahn und das misst man dann im Atem durch die Lunge. Und das kann man auch ganz praktisch und bequem von zu Hause machen. Du hast ja auch schon gesagt, Glucose wird hier hierzulande auch oft getestet, manchmal sogar vom Gastroenterologen selbst in der Praxis. Da hat man manchmal das Nachteil, dass nicht immer Methan mitgetestet wird, aber das kann auch mit einer recht hohen Sensitivity und Specificity, also mit einer recht hohen Genauigkeit, eine SIBO feststellen. Also sind beide schon eine gute Option, um genau festzustellen, sind Bakterien hier vorhanden? Und das weiß man, wenn die Gase stark innerhalb von den ersten 100 bis 120 Minuten des Tests ansteigen, dann sieht man, okay, im Dünndarm ist tatsächlich eine übermäßige Gärung vorhanden. Das heißt, dass SIBO da ist.
Perfekt. Also da ist auch nochmal wichtig zu verstehen, Dass wir das über den Atemtest testen können, funktioniert auch eben nur deswegen, weil die Gase in die Blutbahn gehen. Das ist, glaube ich, vom Verständnis für die meisten, das musste ich auch erst im Studium quasi lernen und auch mir danach quasi nochmal bewusst machen, die Atemgase steigen nicht in den Verdauungstrakt hoch und werden dann ausgeatmet, sondern die gehen wirklich an Ort und Stelle in den Blutkreislauf und werden dann über die Atmung abgegeben. Und deswegen können wir das nachweisen. Und weder Wasserstoff noch Methan wird durch eine menschliche Zelle gebildet. Also alles, was wir an Wasserstoff und Methan nachweisen können, kommt von Bakterien, ist bakteriellen Ursprungs. Insofern können wir darüber sehr, sehr gut Rückschlüsse ziehen. Ich freue mich auf die Diagnostikfolge mit dir, die wir auch noch machen werden. Gerade dieses Thema der Zeit, wo mache ich den Cut? Weil der Übergang quasi zwischen Dünn- und Dickdarm, der ist ganz, ganz wichtig, auch in der Interpretation dann des Atemtests. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Die Amerikaner verwenden 90 Minuten. Ich sag mal, in Deutschland hat man sich eher auf 120 Minuten geeinigt. Genau, aber da werden wir auf jeden Fall noch in der eigenen Folge genauer drauf gehen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurzer Ausblick. Wie kriegt man denn die ganzen Bakterien dort wieder los?
Ja, gute Frage. Es gibt da, glaube ich, viele Meinungen dazu. Und die Studienlage ist aber eigentlich recht klar. Der Dr. Mark Pimentel, einer der Haupt-SIBO-Forscher in den USA aus Cedars-Sinai Krankenhaus in New York, der hat ganz, ganz viele Studien rausgebracht, dass dies tatsächlich mit Antibiotika oder auch mit Heilkräutern, mit speziell ausgewählten Heilkräutern, fast genauso gut klappen kann. Es gibt aber auch Pflanzenextrakte, und das benutze ich hauptsächlich in meiner Praxis, die auch sehr gut gegen die Bakterien vorgehen können und sie verringern können oder ganz komplett verdrängen können. Eine dritte Option wäre auch eine Art Fastenkur mit der Elementardiät. Das ist auch eine Möglichkeit, die studienbasiert ist und auch recht gut funktionieren kann. Das sind so die hauptwissenschaftlichen Methoden. Eine Umstellung der Ernährung auf eine SIBO-freundliche Ernährung ist nicht wirklich studienbasiert, indem es nicht die Bakterien komplett verjagen kann. Es reduziert aber ihre Aktivität sehr stark und kann symptomlindernd funktionieren. Genau.
Genau, also im Prinzip das, was von den Studien her am meisten getragen wird, ist das Rifaximin als Wirkstoff. Es gibt auch noch andere Antibiotika, die zum Teil zum Einsatz kommen. Bei den Pflanzen gab es auch, glaube ich, ein, zwei Studien, die das gezeigt haben. Aber es gibt vor allem ganz, ganz viel Erfahrungswissen, also Phytotherapeuten, die das einsetzen. Und ich würde noch eine vierte Rubrik aufmachen. Das sind die sporenbasierten Bakterien, die auch eine Sonderform der Probiotika, also der quasi Präparate mit lebenden guten Bakterien sind. Da gibt's, soweit ich weiß, wenig unabhängige Studien, sag ich mal. Das meiste ist von, was ich gefunden habe, von Herstellern. Aber auch da ist das Erfahrungswissen mittlerweile vorhanden. Und ich glaube, wir machen beide damit auch gute Erfahrungen quasi auch in der Praxis.
Absolut. Das ist eine spannende neue Möglichkeit, die jetzt auch seit kurzem hier in Deutschland besser vorhanden ist. Die Präparate sind jetzt da.
Ja, das war wirklich auch ein Riesenvorteil. Das war immer sehr, sehr aufwendig, da quasi über Umwegen die sporenbasierten Bakterien zu den Patienten zur Verfügung zu stellen. Absolut. Lon, ich denke, das ist schon mal eine mega Übersicht über das Thema. Wir werden zu allen Einzelthemen und zu noch mehr Themen noch ganz, ganz in die Tiefe steigen. Und insofern wollen wir es mal für heute quasi belassen. Freut euch auf die weiteren Folgen mit Lauren und mir. Und dann werden wir ganz, ganz viel Wissen rund um das Thema SIBO mit euch teilen.
Toll, danke.